NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Tag. Jetzt also doch Notstand von nationalem Ausmaß. Die Bundesregierung will den Bauern helfen. Wir berichten und kommentieren. Schlimmer Verdacht, Italien hat möglicherweise Gelder für Flüchtlinge rechtswidrig verwendet. Und Streit um Schönheitsreparaturen. Der Bundesgerichtshof entscheidet über Klausel in Mietverträgen. Mehr dazu im Verlauf der Sendung. Zunächst jedoch nach Washington. Da kommen die Einschläge jetzt näher. Und diesmal gleich im Doppelpack. Zwei enge Vertraute von Präsident Trump vor Gericht und demnächst möglicherweise hinter Gittern. Ex-Wahlkampfmanager Manafort schuldig gesprochen in 8 Fällen wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrug. Und Michael Cohen, Trumps ehemaliger Anwalt, der packt aus im Gegenzug für eine mildere Strafe. Cohen bestätigt Zahlungen an 2 Frauen im Wahlkampf, damit die schweigen über ihre außerehelichen Beziehungen zu Donald Trump. Der Präsident schießt zurück und bezichtigt seinen Ex-Anwalt der Lüge. Zum Stand der Dinge Jan Bösche.
Präsident Trump reagiert höchst unterschiedlich auf die beiden Fälle. Bei Twitter schrieb er, sein früherer Wahlkampfmanager Paul Manafort tue ihm leid. Die Justiz habe einen 12 Jahre alten Steuerfall genommen und enormen Druck ausgeübt. Trump schrieb, er respektiere Manafort als mutigen Mann, weil er dem Druck standgehalten habe. Anders sein früherer Anwalt Michael Cohen. Trump schimpfte, er habe Geschichten erfunden, um einen Deal zu machen. Wenn man einen guten Anwalt brauche, dürfe man sich nicht an Cohen wenden. Die Geständnisse könnten für den Präsidenten noch gefährlich werden. Das war auch die Drohung von Cohens Anwalt Lenny Davis. Es ist meine Beobachtung, dass Herr Cohen Dinge weiß, die für den Sonderermittler von Interesse sein könnten. Es geht darum, ob Donald Trump vorzeitig davon wusste, dass E-Mails gehackt wurden. Dafür wurden ja 12 Russen angeklagt. Wir müssen abwarten, was Herr Cohen sagen kann, wenn und ob er mit dem Sonderermittler spricht. Cohen hatte sich in 8 Fällen für schuldig erklärt. Unter anderem ging es um den Vorwurf der unzulässigen Wahlkampffinanzierung. Er hatte nämlich Schweigegelder für 2 Frauen organisiert, damit sie nicht über angebliche Affären mit Trump auspacken. Cohen sagte, er habe die Zahlungen mit Trump abgesprochen, was dieser bestreitet. Der Prozess gegen Paul Manafort war der erste, der auf den Untersuchungen von Sonderermittler Mueller basierte. Manafort war für mehrere Monate Trumps Wahlkampfmanager. Verantworten musste er sich aber für Vergehen, die er vorher begangen hatte. Unter anderem ging es um Steuerhinterziehung und Bankbetrug. Trumps Tweets lassen eine gewisse Sympathie für Manafort erkennen. Der demokratische Senator Richard Blumenthal will darum einer möglichen Begnadigung einen Riegel vorschieben. Er sagte CNN,
"We're in a Watergate-Moment."
Wir sind in einem Watergate-Moment. Die beiden Parteien müssen zusammenkommen. Wir müssen den Sonderermittler schützen und alle Überlegungen über eine Begnadigung stoppen. Der Präsident könnte Paul Manafort begnadigen. Damit würde er aber in alle Welt ausrufen, dass er schuldig ist. Er würde die Glaubwürdigkeit seines Amtes untergraben. Ein Desaster. Der Schuldspruch Manaforts und das Schuldbekenntnis Cohens setzen den Präsidenten unter Druck. Trump selbst und seine Unterstützer versuchen, ihn von den Prozessen zu trennen. Sie verweisen zum Beispiel darauf, dass sich die Vorwürfe gegen Manafort um Dinge drehten, die passierten, bevor er für Trump gearbeitet hatte. Außerdem verweisen sie darauf, dass Sonderermittler Mueller ja eigentlich die russische Einmischung in die Präsidentschaftswahl untersuchen soll. Bisher gäbe es aber noch keine Hinweise darauf, dass Trumps Team mit Russland zusammengearbeitet habe. Bei Fox News sagte der Analyst Greg Jarrett darum, dieser Fall war schon immer eine Ermittlung auf der Suche nach einem Verbrechen. Das ist eine unzulässige Ernennung. Erst muss man ein klares Verbrechen benennen. Das ist für den Sonderermittler nicht geschehen. Das hat Mueller nicht aufgehalten, ein parteiisches Team aufzubauen und Donald Trump zu verfolgen. Andere sehen den Sonderermittler bestätigt. Bei Manafort konnte er 8 Schuldsprüche erreichen. Und das war erst das erste Gerichtsverfahren für den Sonderermittler.
Soweit Jan Bösche. Es ist also Feuer unter dem Dach im Weißen Haus. Schritt für Schritt, aber eben anscheinend unaufhaltsam, kommen die Ermittler Präsident Trump näher. Arthur Landwehr in Washington, wenn einst die Geschichte geschrieben wird, dieser bizarren Präsidentschaft, wird dann der heutige Tag darin eingehen als der Anfang vom Ende?
Das könnte möglicherweise so sein. Es ist nicht so, dass Donald Trump jetzt unmittelbar unter juristischen Druck gerät, also zum Beispiel wegen der beiden Affären, die er mit den Frauen hatte und für die dann Schweigegeld gezahlt wurde. Das wird ihn juristisch nicht wirklich treffen, auch wenn es ein schweres Vergehen ist, aber er ist als Präsident eben immun. Aber was ihn unter Druck bringen kann, ist, dass Michael Cohen, sein früherer Anwalt, jetzt bereit ist, mit dem Sonderermittler Robert Mueller zusammenzuarbeiten, als Kronzeuge auszusagen. Und wenn einer wirklich weiß, was in Osteuropa passiert ist, wer mit wem gesprochen hat, dann könnte das Michael Cohen sein. Und damit könnte der Sonderermittler sehr viel Material zusammentragen, das dann am Ende des Tages Donald Trump sehr gefährden könnte.
Gefährden wie? Sie sagen, als Präsident ist er immun, also auf dem Weg einer Amtsenthebung?
Das wäre dann das eigentliche juristische Verfahren, das möglich ist, denn eine Anklage im eigentlichen Sinne vor einem Gericht gibt es nicht. Aber wir gehen davon aus, und hier in Washington verdichtet sich so das Gerücht, dass man bei den Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren vorbereitet, wartet aber wohl noch auf die Kongresswahlen im November. Wenn dann die Demokraten im Repräsentantenhaus die Mehrheit hätten, dann könnten sie vorangehen und ein solches Verfahren anstrengen. Dafür braucht man nur die einfache Mehrheit. Die Frage ist, ob es dann auch zu einer Amtsenthebung kommt. Und das ist dann eher sehr, sehr unwahrscheinlich, denn dafür braucht man wiederum zwei Drittel im Senat. Und die werden die Demokraten mit der eigenen Partei nicht zusammenbringen. Und ob man genügend Republikaner findet, die sich gegen den eigenen Präsidenten stellen, ist zweifelhaft. Aber ein solches Verfahren, das hat man ja auch bei Bill Clinton gesehen, das ist schon lästig, das prägt eine solche Präsidentschaft, das nimmt sehr viel Energie und wäre für Donald Trump und den Rest seiner Präsidentschaft extrem schwierig.
Das heißt aber, die Mitglieder seiner Partei und auch die Wähler vor den Wahlen im November, die wenden sich nicht von ihm ab?
Im Augenblick noch nicht. Also was man hier merkt, sind eigentlich zwei Spielfelder, auf denen die Präsidentschaft stattfindet. Da ist einmal diese juristische Welt, der kennt sich Trump aus, aber da hat er seine Anwaltteams, die das alles für ihn organisieren. Und dann ist da die Welt der Gefühle, da ist die Welt des Wahlkampfs, das ist die Stimmung, dann da sind auch die Tweets, die er aussendet, die seine Leute zusammenbringen. Und da merkt man, je mehr Druck da ist auf Donald Trump, desto mehr scharren sie sich auch um ihn, bauen eine Art Wagenburg. Und mal was man auch merkt, ist, dass dieser Wahlkampf immer mehr zugespitzt wird, dass er aggressiver wird und das Hauptthema heißt illegale Einwanderung, also ein sehr emotional besetztes Thema. Und damit will er Stimmung machen. Damit will er die Leute auf seiner Seite haben, um sich ein Stück zu schützen vor den juristischen Auswirkungen, die das Ganze hat, um hier eine Art Gegengewicht zu stellen. Aber man merkt auch, dass ihm das zunehmend schwerfällt.
Sie sagen, der Druck auf Trump, der wächst. Sein Regierungsstil ist ja eher erratisch. Halten Sie es für denkbar, dass er irgendwann einfach hinwirft?
Das glaube ich jetzt persönlich nicht. Das ist meine persönliche Einschätzung. Nein, so einer ist Donald Trump nicht. Der kämpft. Das ist einer, der wirklich auch durchhält und der alles versuchen wird, um hier heil rauszukommen. Er wird das tun, was er auch in der Vergangenheit immer gemacht hat, nämlich seine Gegner versuchen, unglaubwürdig zu machen. Das versucht er jetzt auch mit Michael Cohen, das hat er versucht mit Robert Mueller. Und alle versuchen in diesem Kräftemessen ihren Anteil zu bekommen, er eben auch. Und dass er einfach hinwirft, das glaube ich nicht, sondern ihn wird man, wenn schon, dann aus dem Amt tragen müssen.
Die Einschätzung von Arthur Landwehr, unserem Korrespondenten in Washington. Vielen Dank. Der Jahrhundertsommer geht ja nun wohl langsam zu Ende, aber die Folgen dürften uns noch lange begleiten. Die Kombination aus Hitze und Trockenheit führt zu erheblichen Ernteausfällen. Seit Wochen reklamieren Bauernverbände ja staatliche Hilfen. Heute hat die Bundesregierung sie erhöht. Obwohl eigentlich die Länder zuständig sind, hat nun auch das Bundeskabinett beschlossen, die betroffenen Landwirte finanziell zu unterstützen. Isabel Reifenrath über die Entscheidung und die Reaktionen darauf.
Der Deutsche Bauernverband hält die Dürrehilfen für ein gutes Signal für alle betroffenen Landwirte. Die Hilfen müssten aber schnell und unbürokratisch umgesetzt werden. Fast alle Bundesländer, bis auf das Saarland und Rheinland-Pfalz, fordern staatliche Hilfen. Deshalb hat die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner entschieden, dass die diesjährige Dürre ein Witterungsereignis nationalen Ausmaßes ist. Klöckner will aber nur Betriebe mit Geld vom Bund und den Ländern unterstützen, die wirklich von der Dürre betroffen sind.
Betroffen sind nach Definition die Betriebe, die mehr als 30% Verluste haben im Vergleich zum Vorjahr. Bedürftig sind diejenigen, die in einer Existenzbedrohung sind. Und das heißt, wenn wir von diesen beiden Kriterien ausgehen, haben wir es mit einem Schaden zu tun von rund 680 Millionen Euro.
Etwa die Hälfte des hier definierten Schadens will Klöckner den Landwirten ersetzen. Sie sollen rund 340 Millionen Euro bekommen. Die Hälfte davon wird der Bund stellen, den Rest sollen die Länder bezahlen. Nun, der Deutsche Bauernverband hatte 1 Milliarde Euro gefordert, fast das Doppelte. Carsten Träger, umweltpolitischer Sprecher der SPD, nannte diese Forderung maßlos. Er kritisierte aber, dass der Klimawandel mit großen Scheinen kaschiert, aber mit kleiner Münze bekämpft werde. Das sieht auch Anton Hofreiter von den Grünen kritisch. Er fordert eine Agrarwende.
Was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass die Nothilfen zum Dauerzustand werden müssen. Was wir unbedingt brauchen, ist eine Landwirtschaftspolitik, die unsere Landwirtschaft krisenfester macht. Wir brauchen eine gute Prophylaxe, anstatt am Ende immer nur Pflaster draufkleben zu müssen. Es ist ein Armutszeugnis für Frau Klöckner, dass sie dazu nichts gesagt hat.
Nichts stimmt nicht, viel war es aber tatsächlich nicht. Klöckner sagte, sie werde im Herbst 2019 ihre neue Ackerbaustrategie vorstellen. Neue Züchtungen, mehr Biodiversität seien Lösungen gegen den Klimawandel. Große Ambitionen, sich für eine Reform der EU-Agrarpolitik einzusetzen, zeigte Julia Klöckner heute aber nicht. Auch der Forderung des Bauernverbandes von steuerfreien Risikorücklagen erteilte sie erneut eine Absage. Es gebe andere steuerliche Möglichkeiten für die Landwirte. Die staatlichen Hilfen jetzt für die Bauern rechtfertigte Klöckner aber deutlich. Damit, dass die Branche wie keine andere vom Wetter abhängig sei. Sie sagte:
Unser aller Interesse muss es doch sein, dass die junge Generation, die ja sieht, was mit der Elterngeneration wie die auch schuftet und schafft, dass die ein Interesse haben, die grünen Berufe in Deutschland zu wirtschaften.
Die besonders unter der Dürre leidenden Milchkuh- und Viehbetriebe sollen jetzt als erstes Hilfen erhalten. Gerettet sind sie damit, aber eine Zukunftsperspektive bleibt Julia Klöckner ihnen schuldig.
Dass Landwirtschaft zumindest in Teilen draußen stattfindet, ist bekannt. Und dass sie dabei auch vom Wetter abhängt, ist ebenfalls keine Neuigkeit. Und dass es gute und schlechte Jahre gibt für die Landwirte, war auch schon immer so. Außerdem leiden unter zu viel Wärme oder zu viel Regen auch andere Berufsgruppen. Warum also sollte die Politik und damit der Steuerzahler den Bauern helfen? Und falls ja, zu welchen Bedingungen? Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Birgit Schmeitzner.
Klar gibt der Bund, geben die Länder Geld. Dieses extrem trockene Jahr bedeutet für viele Bauern extreme Einbußen. Das geht an die Substanz, da wird geholfen. Das ist kein Mitleid, das ist Solidarität. Und da kann man auch mal darüber hinwegsehen, dass der Agrarbereich hoch subventioniert ist und sich so mancher Betrieb ohne das Geld aus den EU-Fördertöpfen ohnehin nicht halten könnte. Als Ausnahme ist das okay. Nur soll das die Regel werden? Solche Extremwetterlagen werden zunehmen. Das sagen Wissenschaftler, das sagt Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner. Ob es nun Dürreperioden sind oder Überschwemmungen. Und da muss man die Frage stellen, wo das herkommt und wer schuld daran ist. Der Mensch, sagt die Wissenschaft. Wir mit unserem konsumgetriebenen Lebenswandel, für den die eine Welt, die wir haben, nicht ausreicht, wir sind Klimasünder. Und dieses Wir schließt die Bauern mit ein. 7% der Treibhausgase kommen aus der Landwirtschaft. Pupsende Kühe stoßen Methan aus. Die industrialisierte Tierhaltung mit ihren Mega-Mastställen produziert so viel Gülle, dass Felder überdüngt und Grundwasser belastet ist. 7% klingt nach nicht viel, aber das kann kein Argument dafür sein, alles so zu lassen, wie es ist. Nach dem Motto, sollen doch die anderen was tun. Vor allem ist es kein Argument, wenn man von genau diesen anderen in harten Jahren wie jetzt Hilfe erwartet. Eine klimaangepasste, nachhaltige Landwirtschaft wäre im Interesse der Bauern. Ihre Existenzen sind nämlich in Gefahr durch das Modell, das wir jetzt leben und das uns jeden Tag ein billiges Schnitzel auf den Teller zaubert. Dass der Bauernverband bei solchen Vorstößen mit Vorliebe bremst, ist kurzsichtig und er erweist den Landwirten damit einen Bärendienst.
Der Kommentar von Birgit Schmeitzner im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Haben die Sicherheitsbehörden in Berlin einen Terrorakt verhindert? Fest steht, die Bundesanwaltschaft hat einen Mann festnehmen lassen, der im Verdacht steht, einen Sprengstoffanschlag vorbereitet zu haben. Zu den Hintergründen Informationen von Michael Götschenberg.
Beamte der Berliner Polizei und der GSG 9 der Bundespolizei hatten die Wohnung des 31-Jährigen heute Morgen gestürmt und durchsucht. Magomed Ali C. ist russischer Staatsangehöriger mit tschetschenischen Wurzeln. Hintergrund für den Zugriff sind mutmaßliche Anschlagspläne aus dem Jahre 2016, von denen die französischen Behörden Kenntnis erlangt hatten. Demnach soll der 31-Jährige gemeinsam mit dem französischen Islamisten Clément B. im Herbst 2016 in Berlin geplant haben, einen Anschlag in Deutschland zu verüben. Wo genau, ist unklar. Zu diesem Zweck sollen sie in der Wohnung von Magomed Ali C. auch den hochexplosiven Sprengstoff TATP hergestellt haben.
Nach unseren Erkenntnissen wollten Clément B. und Magomed Ali C. mit diesem Sprengstoff, mit diesem TATP, einen Sprengsatz herstellen, um hier in Deutschland einen Anschlag zu begehen.
So die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler. Nach den Ermittlungen gingen die beiden 2016 auch in der Berliner Fusilet-Moschee ein und aus, also in der Moschee, die auch von Anis Amri, dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, besucht wurde. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass man sich kannte. Die Nummer des Franzosen Clément B. fand sich sogar in Amris Handy, abgespeichert unter einem Pseudonym. Allerdings warnte die Bundesanwaltschaft heute vor voreiligen Schlüssen.
Wir haben keine Erkenntnisse dafür, dass Magomed Ali C. oder Clément B. an dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz beteiligt waren.
Oder Anis Amri die beiden bei ihren Anschlagsplänen unterstützt hätte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Franzose und der 31-jährige Russe ihre mutmaßlichen Anschlagspläne in Deutschland letztlich verwarfen, da sie seit Oktober 2016 befürchteten, die Polizei könnte ihnen auf die Schliche gekommen sein. Clément B. ging daraufhin nach Frankreich, wo er im April 2017 schließlich wegen der Vorbereitung eines Anschlags in Frankreich festgenommen wurde. Bei der Festnahme wurde in seiner Wohnung Sprengstoff gefunden. Im Zuge ihrer Ermittlungen erfuhren die französischen Behörden aber von den mutmaßlichen Anschlagsplänen in Deutschland aus dem Jahre 2016. Durch den Zugriff heute sollte vor allem geklärt werden, ob der 31-jährige Russe noch über Sprengstoff verfügt. Die Ermittler gehen nämlich davon aus, dass der in Frankreich sichergestellte Sprengstoff nicht derselbe war, den die beiden in Berlin hergestellt haben sollen. Was daraus wurde, ist unklar. Der beschuldigte 31-jährige Russe soll morgen dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheidet.
Es ist einer der Klassiker bei Umzügen. Mieter und Vermieter streiten über die Kosten von Schönheitsreparaturen. Wer ist dafür verantwortlich? Wer muss sie bezahlen? Seit ein paar Jahren sind Mieter grundsätzlich abgesichert. Nur wer in eine renovierte Wohnung einzieht, muss sie auch renoviert wieder übergeben. Soweit so klar. Was aber geschieht, wenn sich ein Vormieter mit seinem Nachmieter verständigt und der dann später auszieht? Genau über einen solchen Fall hat der Bundesgerichtshof heute abschließend entschieden. Zu wessen Gunsten, sagt Ihnen Klaus Hempel.
2015 hatte der Bundesgerichtshof ein wegweisendes Urteil gefällt, das die Rechte von Mietern erheblich stärkte. Wenn der Mieter eine unrenovierte Wohnung übernimmt, darf er im Mietvertrag nicht zu Schönheitsreparaturen verpflichtet werden. Entsprechende Klauseln sind unwirksam. Einzige Ausnahme: Der Vermieter zahlt dem Mieter einen angemessenen Ausgleich dafür, dass er eine unrenovierte Wohnung übernimmt. Nur dann kann der Mieter in entsprechenden Klauseln zu Schönheitsreparaturen verpflichtet werden. Der BGH hatte nun mit einem speziellen Fall zu tun, bei dem sich die Frage stellte, bleibt es uneingeschränkt bei dieser Rechtsprechung? Im konkreten Fall hatte der Mieter eine unrenovierte Wohnung übernommen. Laut Mietvertrag war er zu Schönheitsreparaturen verpflichtet. Zuvor hatte der Mieter mit der Vormieterin eine spezielle Vereinbarung getroffen, so der Anwalt des Mieters Hans-Eike Keller.
Nun ist hier die Besonderheit, dass der Mieter von seiner Vormieterin einen Teppichboden und einige weitere Gegenstände für 390 Euro übernommen hat und in dieser Vereinbarung auch erklärt hat, er übernehme die Wohnung im unrenovierten Zustand.
Als er auszog, renovierte er die Wohnung. Doch nach Ansicht des Vermieters waren die Arbeiten mangelhaft. Der Vermieter beauftragte daraufhin einen Handwerker und machte anschließend die Kosten geltend. Dabei berief er sich auf die Vereinbarung, die der Mieter mit seiner Vormieterin getroffen hatte. In der Vorinstanz hatte der Vermieter noch Recht bekommen, doch der BGH hob dieses Urteil auf. BGH-Presserichterin Luisa Bartel.
Der Mieter muss keine Schönheitsreparaturen vornehmen, auch dann, wenn er mit dem Vormieter eine entsprechende Vereinbarung getroffen hat.
Vermieter bleiben also auch künftig an die strikte Rechtsprechung des BGH gebunden, so die Vorsitzende des BGH-Mietrechtssenats Karin Milgern in ihrer Urteilsbegründung.
Es bleibt damit uneingeschränkt bei der Rechtsprechung des Senats, dass die formularvertragliche Überwälzung der Verpflichtung zur Vornahme von Schönheitsreparaturen unwirksam ist, wenn der Mieter eine unrenovierte oder renovierungsbedürftige Wohnung erhält und er vom Vermieter auch keinen angemessenen Ausgleich bekommt.
Und dies gilt nach dem heutigen Urteil auch dann, wenn Mieter und Vormieter untereinander etwas anderes vereinbart haben.
Abschied von Kofi Annan in New York bei der UNO. Dort, wo der charismatische Diplomat aus Ghana zwei Amtszeiten gewirkt hatte, als weltweit geschätzter Generalsekretär der Vereinten Nationen. Annan war am Samstag im Alter von 80 Jahren gestorben. Von der Trauerfeier meldet sich Antje Passenheim.
Kofi Atta Busumru. Rest in peace.
Ruhe in Frieden, Kofi. Ghanas UN-Botschafterin Martha Pobé ist nicht die Einzige, die mit den Tränen kämpft.
Ghana and Africa and indeed the world will remember him for his strong advocacy for peace and security.
Ghana, Afrika und die ganze Welt werden sich an ihn erinnern, als Anwalt des Friedens und der Sicherheit. Zusammen mit Generalsekretär Antonio Guterres hatte Pobé einen Kranz für den verstorbenen Ex-Chef der Weltorganisation niedergelegt. Beide trugen sich in ein Kondolenzbuch ein. Kofi Annan sei einer der besten von ihnen gewesen, sagte Guterres.
We are here to pay tribute to Kofi Annan, one of the best of us.
Annan habe die Werte der UN verkörpert und alle stolz darauf sein lassen, seine Kollegen zu sein.
A man who embodied the United Nations values and made us all proud to call ourselves his colleagues.
Sein Tod sei für viele Mitarbeiter der Vereinten Nationen ein persönlicher Verlust, sagte Guterres, der auch von seinem Freund Kofi Annan spricht. Seine Zeit als Chef der Weltorganisation sei eine aufregende gewesen. Annan habe neue Ideen eingebracht und leidenschaftlich über die Mission der Vereinten Nationen gesprochen.
He put forward new ideas. He spoke passionately about our mission.
Als erster schwarzafrikanischer Politiker war Annan 1997 Generalsekretär der Vereinten Nationen geworden. Zu dieser Zeit hatte er bereits eine jahrzehntelange Karriere als UN-Mitarbeiter hinter sich. Er habe die Organisation in- und auswendig gekannt und die meisten Kollegen beim Namen.
Kofi Annan was the United Nations.
Kofi Annan war die Vereinten Nationen. Und er habe sich auch zu den großen Irrtümern der UN bekannt, sagte Guterres.
In its response to the Rwanda genocide and Srebrenica killings.
Nach der Reaktion der UN auf die Massaker in Ruanda und Srebrenica hat er ein Licht auf das Innere der Organisation geworfen. Annan habe die internationale Gemeinschaft darauf eingeschworen, dass sich solche Fehler nie wiederholen dürfen. Als Vorkämpfer für den Frieden hatte Annan 2001 mit den Vereinten Nationen den Friedensnobelpreis bekommen. Guterres zitierte aus Annans Rede, um den Verstorbenen damit selbst zu würdigen.
Securing real and lasting improvement in the lives of individual men and women.
Wirkliche und anhaltende Verbesserungen im Leben aller Männer und Frauen zu sichern, das ist das Maß aller Dinge, die wir bei den Vereinten Nationen tun. In diesen Zeiten der vielen Konflikte sei der friedensstiftende Geist Kofi Annans wichtiger denn je.
Es ist kein Ende in Sicht im Hafen von Catania auf Sizilien. Seit zwei Tagen liegt dort ein Schiff mit 177 Flüchtlingen an Bord. Die Regierung in Rom lässt sie nicht an Land, fordert weiterhin Zusagen anderer EU-Staaten, die schutzsuchenden Menschen aufzunehmen. Ausgang offen. Unterdessen kursiert nun der Verdacht, Ausgerechnet Italien habe EU-Gelder zweckentfremdet, die für die Flüchtlingshilfe bestimmt waren. Was da dran ist, untersucht Karin Bentsch.
Hat Italien in der Migrationspolitik EU-Gelder unrechtmäßig verwendet? Die englischsprachige Online-Zeitung EU Observer berichtet das. Danach habe Italien mindestens 200.000 Euro aus EU-Fonds ausgegeben, um im Juni mit 2 Schiffen das private Seenotrettungsschiff Aquarius von Italien nach Spanien zu eskortieren. Eine Reise von rund 1.400 Kilometern. Auf dem italienischen Küstenwachtschiff Dattilo und dem Marineschiff Orione wurden insgesamt rund 500 Flüchtlinge außer Landes gebracht. Vorausgegangen war ein Streit zwischen Italien und Malta. Beide Länder hatten sich tagelang geweigert, die Flüchtlinge vom Rettungsschiff Aquarius bei sich aufzunehmen. Letztendlich hatte sich die spanische Regierung bereit erklärt, den Menschen in Valencia Schutz zu gewähren. Für den Transport von Flüchtlingen von Italien nach Spanien waren die EU-Gelder allerdings nicht gedacht. Sie sollten Such- und Rettungseinsätzen zugutekommen. Wir können diese Information nicht bestätigen, sagte eine Sprecherin von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.
We cannot confirm this information.
Die Kommission sei regelmäßig mit den italienischen Behörden in Kontakt, die für die Umsetzung der EU-Gelder im Bereich Migrationsmanagement zuständig seien. Wie viel Mittel von den Ländern abgerufen wurden und wofür sie verwendet werden, könne man aber erst am Ende der Förderperiode genau ermitteln. Deshalb können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob die Vorwürfe zutreffend sind, sagte die Sprecherin.
So at this stage we cannot provide you with any confirmations whether the reportings that you are accurate.
Der Berichtszeitraum für diese EU-Fördergelder endet vor Jahresende, bestätigte die EU-Kommission dem ARD-Studio Brüssel. Unklar blieb, ob die Kommission danach von sich aus ermitteln wird, ob Italien die EU-Gelder rechtmäßig oder unrechtmäßig verwendet hat. Fakt ist, Italien bekommt im derzeitigen EU-Haushalt, der auf 7 Jahre angelegt ist, mehr als 850 Millionen Euro für die Versorgung von Flüchtlingen. Darüber hinaus sind gut 650 Millionen Euro aus EU-Fonds und eine Soforthilfe in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro bereitgestellt worden. Erst gestern seien weitere 9 Millionen Euro vergeben worden, so die EU-Kommission. Mit diesem Geld soll vor allem die medizinische Situation von mehr als 42.000 Menschen in den Aufnahmelagern, zum Beispiel in der Toskana und auf Sizilien, verbessert werden. Unterdessen bahnt sich im Fall des italienischen Küstenwachtschiffs Di Ciotti eine Hängepartie an. Die 177 Flüchtlinge müssen noch immer an Bord des Schiffes bleiben, das im Hafen der sizilianischen Stadt Catania liegt. Wir werden natürlich weiterhin die Mitgliedsländer auffordern, sich an einer schnellen Lösung zu beteiligen, damit die Menschen an Bord des Schiffes so schnell wie möglich an Land gehen können, sagte die Kommissionssprecherin.
We of course will continue to call on everyone to contribute to a swift resolution so that people on board the vessel may be safely disembarked as soon as possible.
Bislang hat sich aber noch kein EU-Land bereit erklärt, einen Teil der Flüchtlinge von der Di Ciotti bei sich aufzunehmen. Auch Berlin zögert. Nach Ansicht der Bundesregierung sollten sich auch andere EU-Staaten an einer Aufnahmeaktion beteiligen. Im Fall der Di Ciotti wartet also einer auf den anderen.
Mord verjährt nicht, egal wie lange eine Tat zurückliegt, wie lange ein Täter nicht ermittelt wird. Und so könnte nun doch noch der Fall eines damals 11-jährigen Jungen aufgeklärt werden, der 1998 im deutsch-niederländischen Grenzgebiet ermordet worden war. Wie die Ermittler dem Verdächtigen auf die Spur gekommen sind, beschreibt Ludger Kazmierczak.
Es war der größte DNA-Massentest in der Geschichte der Niederlande. 15.000 Männer hatten Anfang des Jahres eine Speichelprobe abgegeben, um die wiederaufgenommenen Ermittlungen im Mordfall Niki Verstappen zu unterstützen. Nach Auswertung aller Proben sprach Staatsanwalt Jan Eland heute von einem Durchbruch. Nach 20 Jahren Ermittlung erreicht uns am 8. Juni dieses Jahres das erlösende Telefonat des Forensischen Instituts. Es gibt eine Übereinstimmung zwischen den DNA-Spuren, die auf der Kleidung des Jungen sichergestellt wurden, und der DNA eines 55-jährigen Mannes. Die Polizei veröffentlichte den Namen und mehrere Fotos des Tatverdächtigen. Er und Niki kannten sich offenbar nicht. Der Mann war damals aber bereits als Zeuge in dem Fall vernommen worden, schien aber nur ein unbeteiligter Spaziergänger gewesen zu sein. Da er sich nicht an dem DNA-Massentest beteiligt hatte, suchte die Polizei im Frühjahr erneut Kontakt zu ihm. Doch zu Hause trafen die Ermittler ihn nicht an. Nach Angaben seiner Familie war er schon vor Monaten nach Frankreich abgereist. Seit April, so Polizeichef Ferdinand Schrellinghaut, habe niemand mehr etwas von ihm gehört.
Es ist uns nach 2 Monaten intensiv Untersuch.
Es ist uns nach 2 Monaten intensiver Suche nicht gelungen, ihn zu finden. Deshalb wenden wir uns nun an die Öffentlichkeit. Wir suchen Jos B. 1998 war er 35 Jahre alt und wohnte in Simpelfeld. Er war aktiver Pfadfinder und hat einige Jahre in einer Kindertagesstätte gearbeitet. In der Wohnung des Verdächtigen stellten die Ermittler DNA-Spuren sicher, die, so die Polizei, zu 100% mit den DNA-Spuren am Tatort übereinstimmten. Jos B. wird nun mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die niederländischen und französischen Behörden arbeiten eng zusammen.
Und mit diesem Beitrag von Ludger Katzmierza geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Im Studio war Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.